Gefangen im Netz. Heute geht es um den Umgang mit Social Media und den künstlichen Welten, die Kinder und Jugendliche zunehmend prägen. Welche Auswirkungen hat die exzessive Nutzung auf ihre Entwicklung? Und wie können wir die Chancen der digitalen Welt für Bildung und Therapie nutzen? Diese und weitere Themen werden uns in den nächsten Minuten begleiten. Als ExpertInnen sind die Jochen Kinder, Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie, und Jenny Schläfli, diplomierte Pflegefachfrau HF und Berufsbildungsverantwortliche, anwesend. Sie teilen spannende Einblicke und ihre Erfahrungen. Willkommen im Psychoversum, im ersten Live-Podcast von der PBL. Ich bin Can, Teil vom Kommunikations- und Marketingsteam von der PBL und moderiere das Gespräch. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit Themen von der psychischen Gesundheit, reden mit ExpertInnen von der PBL und probieren, die Fragen zu klären, die uns alle bewegen. Auch wenn wir mit Fachpersonen reden, richtet sich der Podcast an alle, die mehr über psychische Gesundheit erfahren wollen. Ganz ohne Vorkenntnis. Dann zuerst mal, wer sind ihr und was ist eure Rolle in der PBL? Vielleicht Jenny, willst du gerade starten?
Ich bin Jenny Schläfli. Ich bin 38 Jahre alt. Ich arbeite in der Psychiatrie hier in Liestal seit 15 Jahren als diplomierte Pflegefachfrau. Und seit 5 Jahren als Berufsbildungsverantwortliche bin ich zuständig für die Grundbildung, Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit, die hier ihre Grundausbildung machen, und habe dort den Fachausweis Ausbildner. Genau.
Mein Name ist Jochen Kindler, ich bin Direktor von der Kinder- und Jugendpsychiatrie Basel-Land seit April. Ich bin selber Vater von 4 Kindern, und das heißt, dass sowohl zu Hause als auch in der Arbeit, natürlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das Thema soziale Medien ganz, ganz wichtig ist. Ja.
Ich selber bin zwar nicht mehr Kind und auch nicht mehr Jugendlich, aber meine Bildschirmzeit beträgt schon mal 3 bis 4 Stunden. Was sagen Sie dazu?
Also zuerst finde ich, dass du dir die Frage stellst, eigentlich schon gut. Weil das ist immer gut, wenn man sich selber reflektiert, wie viel man Zeit eigentlich verbringt, vor allem auch am Smartphone, das ja sehr präsent ist im Alltag. Ich finde es schwierig, das so in Zahlen zu nennen, was gesund ist und was ungesund ist. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Nutzung ist. Oder? Ist das eine kreative Zeit, die man am Bildschirm verbringt? Sei das beim Arbeiten, am Computer, Mails beantworten oder genau antworten oder Termin vereinbaren? Oder ist das eine Konsumzeit, wo man einfach etwas konsumiert, wie eine Serie oder einfach Gaming macht. Und ich finde, das ist schon ein Unterschied, wie viel Zeit jemand am Tag mit dem verbringt.
Du hast gesagt, 3 Stunden pro Tag, gell?
3 bis 4, drei, aber das ist 4. Jetzt nicht Arbeitszeit, weil Arbeitszeit, dass ich arbeite am PC, das ist natürlich noch ein bisschen anders.
Da bist du immer noch in einem Standardbereich eigentlich innerhalb der Schweiz. Das geht bis etwa 25, 26 Stunden, sind die Standard-User pro Woche online. Alles drüber wären Heavy-User, aber das ist gar nicht so sehr die Zeit, so wie du vorhin gesagt hast, die da entscheidend ist, sondern vielmehr andere Kriterien, wie nämlich zum Beispiel, ob du die sozialen Medien abdrehen kannst, wenn andere wichtige Termine anstehen, wenn du Freunde treffen willst oder wenn Wichtiges zu tun ist in der Arbeit. Und du bist heute pünktlich erschienen, deswegen glaube ich, hast du es noch im Griff.
Gut. Das ist ein gesunder Umgang mit Social Media. Die haben es schon ein bisschen angedeutet. Was wäre jetzt wirklich so ein ganz ungesunder Umgang? Vor allem Kinder und Jugendliche.
Also ich denke, wenn der Konsum so ist, dass der Alltag beeinträchtigt ist, das heisst, dass man dann von sozialen Kontakten vernachlässigt, sich weniger trifft mit den Freunden oder Hobbys nicht mehr wahrnimmt, die dann vielleicht vorher sehr wichtig sind im Alltag, und auf einmal geht man nicht mehr ins Fußballtraining, weil man sich nicht lösen kann von dem Spiel oder vom Game oder von dieser Serie. Oder wenn man durch das vielleicht auch spät ins Bett geht, wenn man nicht mehr aufhören kann und dann mit dem Schlafen Mühe hat und dass ein Kreislauf geht und dann in der Schule vielleicht spät kommt. Auch ein Zeichen, wenn man zu viel nutzt, ist, dass oft dann halt auch ein Leistungsabfall passiert in der Schule oder in der Ausbildung. Sobald so Sachen auffallen und im Alltag, der vorher anders war, auf einmal so Einschränkungen kommen oder, wie gesagt, Vernachlässigungen stattfinden, dann ist es eigentlich schon ein Warnzeichen, dass etwas vielleicht zu viel genutzt wird oder konsumiert wird.
dort, wo wir uns Sorgen machen, ist, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher ganz, ganz extrem reagiert, wenn man die Medien abstellt für kurze Zeit, wenn er das gar nicht aushaltet, wenn er eben die Kontrolle verliert, selber nimmer die Sache in der Hand hat, nicht mehr selbst abdrehen kann und wenn es nur noch um das geht und wie du gesagt hast, wenn er sich komplett rausnimmt aus den realen sozialen Beziehungen und nur noch in der virtuellen Welt bleibt oder wenn der Selbstwert ganz, ganz stark abhängig davon ist, was die anderen sagen zu dem, was er im Internet preisgibt, also von den Likes quasi abhängig wird. Das sind dann die Bereiche, wo wir uns beginnen, Sorgen zu machen.
Das sind jetzt tendenziell eher schon ein bisschen ältere Kinder. Wiederum, jetzt sieht man ja schon fast Babys, die Smartphones in den Fingern haben. Wie hat sich das entwickelt?
Also ich bin noch so aufgewachsen, da hat es noch keine Smartphones gegeben. Und ich verschrecke immer wieder. Also ich bin auch Mutter von zwei Buben und mir ist immer wichtig, dass ich nicht so eine Mutter bin, die mit dem Handy am Kinderwagen läuft. So. Weil ich finde, das ist etwas zentral Wichtiges, die Interaktion zwischen Vater, Mutter und dem Baby, auch wenn es das vielleicht unbewusst oder man meint, man bekommt es nicht mit, aber das hat für die Entwicklung grosse Auswirkungen und es tut einfach eine Interaktion stören, wenn so ein Bildschirm dazwischen ist. Und da muss man sich wie bewusst sein und das macht man vielleicht auch nicht immer extra und das ist auch nicht immer böswillig gemeint, aber es ist so in dem Alltag, in, dass das so oft passiert und das ist gerade für Buschis und so Kleinkinder, du kannst doch mehr dazu sagen, für die Entwicklung nicht förderlich.
Also gerade die ganz kleinen Kinder, die lernen über den Augenkontakt eigentlich Kommunikation aufzunehmen und zu verstehen noch zu einer Zeit, bevor sie überhaupt sprechen können. Und wenn das unterbrochen wird, weil die Eltern die ganze Zeit auf den Screen schauen, dann glaube ich tatsächlich, dass das später mal wirklich Schwierigkeiten verursachen kann. Mir tut das heute im Herzen weh, wenn ich Eltern sehe, die mit dem Kinderwagen gehen und auf den Screen starren und nicht mehr in den Kinderwagen rein. Und dieses übertriebene Kommunizieren, was man da eigentlich machen sollte, das eben nicht mehr tun. Genau.
Obwohl es auch Situationen gibt, wo man etwas auch fehl kann interpretieren. Oder wenn man am Spielplatz eine Mutter sieht, am Nattel, heisst das nicht, ah, die macht das schlecht. Vielleicht ist die gerade einen Kinderarzttermin organisieren. Man macht heute so viel am Nattel. Da gibt es eben auch das Gesunde und Ungesunde. Aber man muss sich dann wie bewusst sein, dass es eine Wirkung hat, auch für eine Buschi im Kinderwagen.
Also einerseits eben, dass das Kind das von den Eltern abschaut. Aber es gibt ja wirklich auch Kinder, die das schon sehr selbstständig bedienen können. Wenn jetzt ein einjähriges Kind das sehr exzessiv gemacht hat, ist es dann prädestiniert dafür, dass es im Nachgang auch eher abhängig davon wird? Kann man da etwas dazu sagen?
Also, was sicher eine Rolle spielt, ist, wenn man ältere Geschwister hat, dann ist man dort schon viel jünger drin als Erstgeborene. Das war bei uns daheim so gewesen. Sie werden auch im Kindergarten bewusst schon in das Thema eingeführt. Die haben ja schon iPad-Sequenzen im Kindergarten zum Teil, was aber nicht unbedingt nur schlecht ist, weil das ist eine Zukunft, das wird zunehmen. Die Digitalisierung ist wahnsinnig schnell am Kommen und es macht auch Sinn, dass man Kinder einführt in die Medienkompetenz. Da kommt es halt auch auf die Zeit drauf an. Was macht man denn am iPad? Wie viel Zeit verbringt man am iPad mit dem Kind? Ist das begleitet oder nicht? Das ist ein riesen Thema. So kleine Kinder vor dem Kindergartenalter, im Kindergartenalter, sollte man begleiten, wenn sie so Medien nutzen, zusammen mit dem Kind.
Wir empfehlen eigentlich vor dem zweiten Lebensjahr keine Screentime, weil die Kinder das noch nicht einordnen können, was da passiert. Die verstehen das noch nicht. Eben, wie du sagst, zwischen 3 und 6 sollten sie wirklich eng begleitet werden, weil sie das noch nicht selber regulieren können. Denen fehlt quasi noch die Möglichkeit, da zu stoppen, aufzuhören. Und danach macht es Sinn, auch mal mit ihnen in die Welt einzusteigen und zu schauen, hey, was interessiert die denn? Und können wir auch gemeinsam was machen? Weil dadurch entsteht eine Diskussion und eine Reflexion. Und das ist eigentlich das Gesunde, der gesunde Umgang. Genau. Und soziale Medien, muss man sagen, empfehlen wir erst ab dem 12. Lebensjahr, weil da das Selbstbild einigermaßen gefestigt ist und man ungefähr auch versteht, was passiert, wenn man Daten von sich preisgibt im Internet?
Jenny, du hast es angesprochen, ältere Geschwister, die, dass dann Jüngere sehr schnell mal doch drin sind. Eben, wie realistisch ist überhaupt die Umsetzung? Smartphone, Bildschirm, es ist eigentlich allgegenwärtig.
Da finde ich es auch wichtig, dass man sich selber reflektiert, wie du das am Anfang gemacht hast. Wie viel bin ich als Mutter am Natel? Und meine Kinder wissen ja nicht, was ich am Natel mache. Bin ich jetzt an einem Kinderarzttermin vereinbaren? Mache ich jetzt mit dem Gotti von meinem Sohn etwas ab, damit wir uns sehen? Oder bin ich auf Instagram und tue einfach scrollen? Und das muss ich mir bewusst sein, dass die Kinder mich einfach am Phone sehen. Und wenn der Ältere, der vielleicht das schon nutzt, auch in der Schule und schon von der Entwicklung her älter ist und das auch anders schon gelernt hat, umzugehen, dann ist es auch wichtig, dass man das einem kleinen Geschwister erklärt, dass es vielleicht dort anders ist oder auch bewusst. Dann ist es besonders wichtig, so in Familienkonstellationen bewusst auch Medienfreizeit plant. Wo man sagt, hey, das ist bei uns eine Regel. Wir haben zum Beispiel keine Geräte am Essen. Das ist die Regel von unserer Familie. Oder wir tun bewusst an einem Wochenende mal alles ganz nichts mehr Digitales machen. Wir legen alle weg, auch die Mutter, auch der Vater. Das ist dann auch wichtig mit so Konstellationen, weil die Kleinen schauen das bei den Eltern ab, das ist ganz normal.
Klare Regeln sind gut. Wo je älter das Kind wird, das Kind auch ein bisschen mitgestalten kann, ein bisschen was mitzusagen hat, wie die Regeln ausgestaltet werden. Ansonsten bin ich da völlig bei dir.
Wie baut man das am gescheitsten auf, dass es eben nicht zu einer exzessiven Nutzung wird, sondern dass es dann zwar schon von klein auf begleiten tut, aber dann eben in einem gesunden Umgang?
Also im Familienkontext ganz klar Kommunikation. In Beziehung bleiben mit dem Kind, über das Thema reden, auch erklären, warum ein Nein ist. Dass sie verstehen, warum man vielleicht die Regeln hat und warum es wichtig ist, dass man die Regeln hat. Wie der Jochen schon gesagt hat, eine Regel heisst nicht eine Regel, weil es Mami und Papi das sagt, sondern das Kind selber mitentscheiden. Bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir haben gemerkt, es bringt nichts, wenn wir fixe Zeiten haben im Tagesablauf, sondern wir haben unseren Sohn entscheiden lassen. Der hat eine andere Idee im Kopf gehabt. Wir haben einfach die Zeit, die er nutzen darf. Wir haben das an Chip gemacht. Das heißt zweimal eine halbe Stunde beim Älteren, wo er einlösen darf, wenn er möchte, am Tag. Und wenn die eingelöst sind, ist aber auch fertig. Ihm tut das viel mehr zusprechen, als wenn wir sagen, du darfst von 5 bis 6 oder von 5 bis 5:30, 6,5 Stunden. Das hat sich bei uns bewährt. Das ist auch etwas, was jede Familie für sich so herausfinden muss, was auch sehr abhängig ist, wie das Kind in der Entwicklung ist und was wichtig ist für das Kind. Das kann man nicht pauschal als Regeln sagen. Das ist sehr individuell.
Ich glaube, so wie du sagst, also das Eintauchen ein bisschen in die Welt von dem Jugendlichen, in das, was ihm wichtig ist, das, was ihm gefällt, warum ist das Gamen schön, das ist was, das sollte die Eltern interessieren. Und gleichzeitig dürfen die dann aber auch sagen, hey, ich mache mir Sorgen, weil du hast Schwierigkeiten, vielleicht da abzustellen oder du vernachlässigst deine Freunde, die Schulnoten werden schlechter. Also, dass das Kind realisiert, hey, da ist was nicht gut. Da läuft was vielleicht gerade aus dem Ruder.
Was ich festgestellt habe, wenn man mal mitgamet, einfach mal mitspielt, das Spiel, was das Kind spielt, oder mal nebendran sitzt und nachfragt, was es gerade am Machen ist. Weil Kinder lieben das, wenn sie ihren Eltern etwas erklären können, was die Eltern weniger gut wissen wie sie selber. Und man zeigt Interesse und das Kind kommt dann von sich aus und erzählt weiter am nächsten Tag. Und das ist genau das. Das ist auch das, was dann, wenn sie älter sind, wichtig ist, dass wenn sie etwas Verstörendes sehen im Internet, dass sie das Vertrauen und Beziehung zu den Eltern haben, auch das anzusprechen. Und ja, da habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Das ist wahrscheinlich etwas, was bei Jüngeren ein bisschen einfacher ist, wenn dann so die Teenie-Phase kommt, wenn sie vielleicht nicht mehr so viel Zeit mit den Eltern verbringen. Wie kann man dort feststellen oder wie merkt man dann, eben, wenn man den Austausch nicht mehr so hat, okay, da könnte jetzt wirklich ein Problem sein?
Privat bin ich jetzt noch nicht von dem betroffen, bin noch kurz vorher, der Älteste ist 9, aber ich habe beruflich mit Jugendlichen zu tun und ich denke, dort ist auch die Beziehung, die man vorher ja schon aufbaut, wichtig. Wenn man das vorher wie schon etabliert hat in einer Familie, dann ist es auch für nachher normaler. Und dass sich die Jugendlichen Ablösen von den Eltern ist ein ganz normaler Prozess und da muss man sich keine Sorgen machen. Das gehört zu der Pubertät ganz normal dazu und das muss man halt auch aushalten. Und dann ist es auch okay, wenn man nicht mehr alles mitbekommt, aber die Interesse zeigen, in der Kommunikation bleiben, das kann man trotzdem.
Ja, im Kontakt bleiben, das ist sicherlich das was man empfehlen kann. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch, dass wir nicht als Eltern oder als Pädagogen, als Lehrer das Gamen nicht einfach nur komplett verteufeln, weil 80% haben das super toll im Griff, die setzen das ein, um sich zu erholen, weil das Spaß macht. Die nehmen soziale Medien, damit sie mit ihren Freunden kommunizieren können, auf eine ganz, ganz gute und gesunde Art. Und eben dort, wo es dann schwierig wird, wo wir merken, das Kind zieht sich zurück, das verändert sich, das entwickelt vielleicht Schlafstörungen. Da müssen wir da sein, das müssen wir erkennen. Und dazu braucht es tatsächlich auch, glaube ich, mehr Wissen in der Bevölkerung, in den Schulen und auch bei den Kindern. Wo geht denn das los, dass es schwierig wird?
Es sind gerade ganz viele Themenfelder aufgegangen. Vielleicht noch, gibt es denn eine bestimmte Personen- oder Altersgruppe, vielleicht frage an Jochen Kindler, also ab dann wird es gefährlich so?
Also, ich habe das schon vorher ein bisschen angetönt, die 3- bis 6-Jährigen, die brauchen einfach viel Unterstützung, weil sie selber noch nicht abstellen können und weil ihr Hirn auf Belohnung, wie sie in Games vorkommt, extrem stark reagiert. Die können das nicht unterdrücken, die können das nicht abstellen. Das macht mit denen was. Und die Altersgruppe um die 12 herum, da braucht es wiederum ein bisschen mehr Führung, weil wir sehen, dass gerade über soziale Medien viel passiert mit den jungen Frauen. Die übernehmen Bilder, die nicht realistisch sind, die idealisiert sind, übertragen das dann auf sich und sehen eine Differenz und die macht das wütend, die macht das traurig, die treibt das zum Teil in eine Essstörung rein. Da braucht es das Interesse vom Umfeld, von den Eltern. Und dann gibt es natürlich auch noch Jugendliche, die selber vielleicht psychisch angeschlagen sind, eine beginnende psychische Erkrankung haben und dann über das Gamen quasi wie, man kann fast sagen, sich eine Art Therapie holen, weil das Gamen entspannt kurze Zeit, das funktioniert tatsächlich, aber auf lange Zeit gesehen, auf lange Frist betrachtet, macht das mehr Probleme, als es ihnen bringt, wenn sie reinstürzen in das Game. Genau. Und das sind Angststörungen, die Jugendlichen manchmal haben, die da reinfallen, ADHS, ASS, also Autismus. Und wir sehen auch deutlich häufiger beim Gamen natürlich dann Jugendliche, die Schlafstörungen entwickeln. Das ist eins der wahrscheinlich das meistgesehene Symptom überhaupt.
Wie ist denn im beruflichen Alltag? Was sind da die Hauptgründe, wieso dass die Jugendlichen dann wirklich eine Therapie brauchen? Also ist das ein Zusammenspiel aus den ganz vielen Sachen, wie du das jetzt angedeutet hast? Oder bekommst du etwas im beruflichen Alltag mit? Du arbeitest mit Jugendlichen, siehst du dort irgendwie Problemfälle so schon?
Wir haben grösstenteils Jugendliche, die bei uns die Ausbildung anfangen. Die sind zwischen 16, manche sind sogar erst 15, 17, wenn sie anfangen. Und enden ihre Ausbildung, wenn sie erwachsen sind. Und das ist genau so die Zeitspanne, wo sie vorher in der Schule wahrscheinlich viel auch mit den sozialen Medien schon in Kontakt gewesen sind. Und wir stellen, also ich habe nichts mit den pathologischen Verläufen zu tun, ich habe mit den gesunden Jugendlichen zu tun, die das anbekommen, das Gleichgewicht. Und ich habe bis jetzt noch keinen Fall gehabt, wo das ein Thema war, wo man handeln musste. Bei uns ist es wirklich so, die kommen von der Sekt, die sind Schüler in der Rolle, die sind eine Tochter in der Rolle, die sind eine Geschwister in der Rolle und dann kommen sie und lernen bei uns, was bin ich als Berufsfachperson in Ausbildung. Das ist eine neue Rolle. Man vergleicht sich mit anderen Personen. Man tut sich identifizieren mit dem Beruf. Das ist alles neu und das lenkt auch ein bisschen von den sozialen Medien ab, weil es wie ein neues Feld ist. Und das ist positiv. Sie bekommen bei uns ein Feedback von den Berufsbildner, vom Team, auf ihr Verhalten, auf ihre Kommunikation, auf wie sie wirken. und vom Patienten. Sie arbeiten mit Patienten zusammen und die geben ihnen ständig Feedback, nonverbal, verbal, paraverbal, also in allen Kommunikationsebenen. Und das reift sie extrem und das ist auch automatisch ein anderer Umgang in den sozialen Medien, wo, ohne dass wir grossen Einfluss auf das nehmen. Das ist einfach eine gesunde Entwicklung. Und darum denke ich, man kann sich auch ein bisschen zurücklehnen. Sobald die im Beruf sind, sind andere Themen dann wieder so ein bisschen im Fokus. Und es ist nicht immer so, aber bis jetzt habe ich wirklich so Erfahrung gemacht, dass das für die Identitätsentwicklung, die Berufslehre, gerade im Gesundheitswesen, sehr viel dazu beiträgt.
Ich habe das Geheimnis, dass auf alle bei der PBL Lehre machen kann. Und dann ist das Problem gelöst. Genau. Wahrscheinlich weniger. Also du hast die pathologische Sicht. Also
die, wo es halt nicht funktioniert, ja, die gehen dann nicht mehr arbeiten, weil sie die ganze Nacht durchgeben. Die kommen nicht mehr aus dem Bett raus. Und dann verlieren die den Ausbildungsjob. Das sind die 17-Jährigen, die oft eigentlich im realen Leben schüchtern sind, aber dann in der Online-Welt irgendwie einen Avatar haben, der ganz mächtig ist, der alles kann, der alles schafft. Und dann bleiben die da vielleicht hängen. Und da gibt es gar nicht so wenig Geschichten, wo dann, zu dem Zeitpunkt, wo sie den Job verlieren, sich die Eltern bei uns melden und sagen, hey, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir nicht mehr können, jetzt brauchen wir wirklich professionelle Hilfe. Und das ist wahrscheinlich ein ganz guter Einstieg. Ja.
Und wie geht man denn konkret vor? Also müssen denn die Eltern die Jugendlichen auch nicht zwingen? Oder also wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist tatsächlich so, dass die Kinder oft nicht auf eigene Motivation zu uns kommen, sondern vor allem die Eltern sind es, die motiviert sind. Und das ist unser Punkt, wo wir einsteigen müssen, ist die Motivation für eine Therapie zu stärken. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Aber das ist teilweise gar nicht so einfach, weil die zu dem Zeitpunkt noch nicht merken, wie groß die negativen Auswirkungen sind. Wenn sie es merken, wenn da so eine gewisse Ambivalenz da ist und sie merken, hey, ich streite häufiger mit den Eltern oder ich sehe meine Freunde weniger oder ich mache eigentlich Hobbys, die ich früher nicht mehr gemacht habe, gar nicht mehr, dann versuchen wir uns da quasi festzuhaken und die Ambivalenz auszubauen und dadurch steigt dann hoffentlich irgendwann auch die Motivation. Und dann, glaube ich, kann man ganz, ganz vieles erreichen.
Und wie erreicht man das denn konkret? Also was gibt es da für Therapieansätze?
Also es gibt ja kein Medikament gegen eine Internetabhängigkeit. Das gibt es nicht. Das heißt, wir arbeiten vor allem einmal psychotherapeutisch. Wir schauen mit dem Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit den Medien einzuüben. Wir können nicht, wie beispielsweise jetzt mit einer Substanzabhängigkeit von irgendeiner Droge, wir können das Ding nicht komplett wegnehmen, weil das ist überall vorhanden. Das heißt, wir müssen mit ihnen einen verantwortungsvollen Umgang einlernen. Und das ist ein Prozess, der ganz viel mit Gedanken zu tun hat. Wir arbeiten aber auch natürlich ganz eng mit den Eltern zusammen, weil da gibt es zu Hause nicht selten Konflikte, die man anschauen muss, die man bearbeiten muss. Wir bauen mit ihnen alternative Handlungsweisen wieder auf, die vielleicht verloren gegangen sind, wo sie Spaß haben können. Hobbys, Aktivitäten, Bewegung. Einige kommen zu uns und haben tatsächlich körperliche Schäden schon, weil sie die ganze Zeit nur zu Hause sitzen und gamen und sich nicht mehr bewegen oder gar nicht mehr in die Sonne gehen und einen Vitaminmangel haben. Und wir schauen, dass wir mit ihnen in einen verantwortungsvollen Umgang zurückkommen. Und das ist nicht selten damit verbunden, dass es auch mal eine Phase gibt, wo sie komplett aussteigen, also quasi eine Detox-Phase machen, wo null Mediengebrauch ist und dann wieder langsam aufnehmen. Und es gibt so berührende Momente, wo ein Jugendlicher, der jahrelang einen Avatar hatte, mit dem er auch emotional ganz fest verbunden war, von dem Abschied nehmen muss, weil vielleicht diese eine Applikation dann wirklich für ihn nicht mehr passt, weil das zu viel ist, dieses eine Spiel. Und das ist fast wie eine Art Verlust von einer nahen Person. Da muss man fast Trauerarbeit auch machen mit den Jugendlichen.
Wie erfolgreich sind ihr denn da mit dem Therapieansatz?
Also das hängt eben davon ab, wie motiviert ist der Jugendliche, wann erreichen wir ihn, ist das ein früher Zeitpunkt oder ist das schon ein chronisches Problem? Und natürlich auch vom Umfeld, wie viel Unterstützung kriegen wir von den Eltern, von den Schulen, um das, was man in der Therapie erarbeitet, auch nachhaltig dann hinzubekommen. Das Zahlen kann ich dann nicht nennen.
Wie ist es denn, wenn man als Jugendlicher mal so eine Sucht hatte, Social Media oder auch Gamesucht, und dann eigentlich wie jahrelang geheilt davon war? Ist es denn wahrscheinlicher, dass die Jugendlichen dann im Erwachsenenalter auch wieder eine Sucht entwickeln in einem anderen Bereich? Vielleicht siehst du das eher im Alltag, im beruflichen Alltag?
Im beruflichen Alltag höchstens Patienten, aber es ist oft so bei den Suchterkrankungen, dass man nicht nur eine Sucht hat, sondern mehrere. Aber es hat vielleicht auch mit dem Belohnungssystem vom Hirn zu tun, dass die sozialen Medien sehr auf das auch getrimmt sind, mit einem Algorithmus, mit Likes, mit Levelaufstieg, dass das Belohnungssystem aktiviert wird. Und das gibt eine Dopaminausschüttung, so einen Neurotransmitter, der einem ein super gutes Gefühl gibt. Und mit diesem Gefühl ist es einem wohl und das will man immer behalten. Und wenn man das immer wieder macht, dann kann das auch sein, dass die Hemmschwelle immer höher wird und dass man immer wie mehr Ausschüttung braucht. Und dann gibt es so eine Toleranzentwicklung. Und das sieht man, also du kannst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber das sieht man auch in anderen Substanzabhängigkeiten, nicht nur beim Spielen oder bei sozialen Medien. Das hat schon auch dort so gewisse Parallelen, aber ob jetzt das wegen dem Game später eine Alkoholsucht gibt, das ist schwierig so zu sagen. Das ist sehr individuell.
Also ich glaube auch, es gibt eine Vulnerabilität dann auf eine ganze Reihe von anderen Erkrankungen, aber psychischen Erkrankungen, nicht nur Sucht wahrscheinlich, die damit irgendwie verbunden sind. Noch spannend, weil du gesagt hast, das macht was mit dem Hirn. Wir haben tatsächlich in der Vergangenheit auch Forschung gemacht und haben da gerade im Belohnungssystem haben wir untersucht, was tut sich denn eigentlich bei Jungen. Das Gamen, das Online-Gamen ist vor allem ein männliches Ding, weil Social Media eher ein weibliches, aber bei Gamern haben wir das untersucht und es verändert tatsächlich. Das verändert was an den Neurotransmittern im Belohnungssystem, so wie wir das gefunden haben. Sogar bei denen, die da noch gar nicht so lang drin stecken, es war noch spannend zu sehen. Das aktiviert das Belohnungssystem wie. Und das findet man auch bei Kokainabhängigen tatsächlich in einer durchaus vergleichbaren, natürlich viel stärkeren Form. Aber ja.
Darum ist es auch mega schwierig für so Gamer dann aufzuhören. Oder jetzt bei uns daheim ist das jetzt nicht übermäßig, aber auch dort, wenn man sagt, der Chip ist jetzt um, oder die Zeit ist fertig, dann am besten dann die Zeit, die man dann abgestellt hat, gerade füllen mit etwas, mit Essen, zum Beispiel zu Vieri oder gerade das Mittagessen oder gerade zusammen eine Aktivität machen, dann fällt wie das Abstellen einfacher, weil dann im Moment der Spiegel wie tief ist, wenn man abgestellt hat und dann fällt es schwierig, so in eine eigene Kreativität zu kommen. Das braucht ein bisschen Zeit und Kinder sind oft ein bisschen überfordert. Also dann hilft es manchmal, wenn man als älterer Teil das Kind begleitet nach dem Abstellen und irgendetwas Gemeinsames macht.
Also die Eltern haben eine sehr grosse Verantwortung hier, aber Schule natürlich genauso und dann Kanton oder Staat, wenn man so weit gehen will. Was kann man präventiv machen? Also vielleicht nochmal dort zum Zurückgehen, wie lernt man am besten Medienkompetenz?
Also zum Glück wird es immer wie mehr im Fokus. Es gibt Schulen, die haben das als Fach und das ist auch wichtig, weil das wird nicht aufhören, das wird zunehmen, Digitalisierung. Und man hat auch in der Primarschule schon Sequenzen, wo man jeder Schüler hat sein iPad. Man hat Hausaufgaben, die man am iPad erledigen muss. In der Berufsschule, wo jetzt unsere Lernenden sind, die dort die VG-Ausbildung machen, die haben kein physisches Lehrmittel mehr, einen Ordner. Sie haben digitales Lehrmittel. Also, sie dürfen sich eins zusätzlich bestellen, es kostet aber zusätzlich, wenn sie es in Papierform wollen. Darum ist es wichtig, dass man die vorbereitet auf die Zeit mit den digitalen Medien und die unterstützt und auch Aufklärungsarbeit macht. Was heisst Datenschutz? Was ist wichtig? Was sind Fake News? Was glaube ich alles, was dort drin steht? Was ist real versus Instagram? Das ist ein riesiges Thema. Es gibt, wenn man nicht eingeführt ist, glaubt man das, was man sieht. Oder die haben ja das perfekte Leben und haben dann für sich selber ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl. Ich kann das alles nicht so auf die Reihe bringen wie die Person, der Influencer. Und das das braucht Kommunikation, es braucht Aufklärung. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Darum auch an Eltern und an Schulen nicht einfach das Thema schlecht reden und ignorieren, sondern Interesse zeigen, aufklären. Das ist wichtig, ja.
Wir fordern sogar, dass Medienkompetenz eine Art fixes Schulfach werden sollte in Zukunft, weil das eben so wichtig ist, was du sagst. Ich kann da nur noch anfügen, dass ich auch noch relevant finde, das Thema Cybermobbing tatsächlich auch in der Schule zu thematisieren, weil es von dort oft ausgeht, das Mobbing, und weil die Kinder lernen müssen, hey, wann fängt denn das an? Und was kann ich anrichten in einem Menschen, den ich mobbe? Das ist nicht für alle von vornherein klar.
Weil es ist natürlich viel anonymer. Klar, man hat vielleicht ein Profil mit einem Namen, aber meistens ein Nickname. Oder es gibt auch Leute, die machen zusätzliche Profile, wo ein anderer Name ist, zum Mobben. Also es gibt wirklich, das ist ein riesen Thema, das Cybermobbing. Und es ist auch wichtig, dass man sagt, das ist es ist noch nicht gesetzlich verankerte Straftat. Das würde ich mir aber eigentlich wünschen, dass man das sagt, das ist eine Straftat, das darf man nicht machen, das darf man nicht tolerieren. Und auch vielleicht anleiten, was macht man, wenn ich betroffen bin von dem. Das ist elementar wichtig, ja. Auch das Cyber-Grooming, was ja darum geht, dass Nutzer sich ausgeben für etwa Jungs, aber mit sexueller Absicht. Das nennt sich Cyber-Grooming. Das ist genau auch so ein Thema. Das ist strafbar. Dass, wenn man das mitbekommt, dann muss man das melden. Und das müssen die Jugendlichen wissen. Die müssen dort unterrichtet werden.
Dort sehr auch zum Schutz. Die andere Perspektive, eben die Erwachsenen bräuchten genau so eine Schulung. Oder sehe ich das falsch?
Da hast du schon recht. Natürlich als Erwachsene, als Vorbilder sollte man genauso geschult sein. Und uns auch selber an der Nase nehmen. Ich selbst als jemand, der eigentlich im Thema sich auskennen sollte, ich bin viel zu viel online und lese schnell mal eine Zeitung. Ich bin jetzt kein Gamer, aber ich benutze das, um mich zu entspannen, oder? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir selber reflektieren, was tun wir, wie setzen wir Medien ein, damit die Kinder das von uns lernen können, als allererstes?
Also ich habe es selber bei mir gemerkt. Als ich aufgewachsen bin, hat es noch Festzeit gegeben. Das kennt heute gar niemand mehr. Und Facebook ist schon out. Und ich habe ein Instagram-Profil gemacht, weil ich gewusst habe, PBL arbeitet mit Instagram. Und ich bin für die Rekrutierung von jungen Auszubildenden, das ist ein wichtiges Thema, haben wir ein Profil gemacht. Und ich hänge jetzt dort auch, wie du sagst, zu oben, zum Entspannen, auf dem Instagram rum. Das ist schon... Die magische Anziehung ist schon enorm und da muss man sich schon selber reflektieren. Es gibt aber mittlerweile, weil das so ein grosses Thema ist, auch viel Angebot für Ältere. Also gerade Pro Juventute gibt auch dort Ansprechvorträge, oder wo man sich daran wenden kann, wenn es jetzt nicht mehr schwierig wird. Es gibt immer wieder mehr auch für öffentliche Themen, um die Eltern auch aufzuklären.
Ich glaube, wichtig ist, dass man selber versteht, dass diese Angebote oft so entworfen sind, dass man reinkippen muss, oder dass man dranbleiben muss. Jetzt zum Beispiel ein neuestes Thema, was ich letztens gehört habe, Snapchat, die Flämmchen am Leben erhalten. Eine Tochter von Freunden, die ist wirklich schwer nervös worden, weil sie das im Urlaub nicht regelmäßig bewirtschaften konnte, weil sie eben Skifahren war. Und also das sind unglaublich starke Gefühle, die da auftreten, und das ist tatsächlich problematisch natürlich.
Sollte man denn Social Media regulieren? Also altersfrei geben oder irgendwie wirklich, man dürfte die App nur eine Stunde am Tag, wenn überhaupt, offen behalten und dann schließt sie automatisch? Oder was haltet ihr von so Ansätzen?
Ich finde, mit Verbot und verbieten oder ignorieren, finde ich schwierig. Ich finde es wichtiger, dass es besser kontrolliert wird. Oder dass, wenn man anstößige Inhalte dort auftauchen, dass die Plattformen das auch gerade löschen. Oder was im Moment ja ein Riesenthema ist, sind die TikTok-Challenges. Eigentlich sieht man immer, in Amerika fängt das an und bis es da ankommt, geht es immer einen Moment. Und dass man dort eigentlich eingrifft als TikTok, als Plattform, ist schwierig. Aber dass dort eine Verantwortung auch ist, dass so Sachen einfach gelöscht werden, oder dass auch Kommentare, wo eben Cybermobbing oder Beleidigungen, dass die gelöscht werden oder dass die zur Anzeige gebracht werden. Das fände ich wichtig.
Ich glaube, die Betreiber der Plattformen die machen sehr viel Geld mit dem, was sie tun, und die müssen mehr in die Verantwortung genommen werden. Ich glaube, es gibt Altersgruppen, die tatsächlich geschützt werden müssen. Und ich denke auch, dass die Möglichkeit, beispielsweise jetzt Mobbern oder Leuten, die andere unter Druck setzen, zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen, dass das besser werden muss, als das momentan der Fall ist. Ja.
Von der Plattform sieht man jetzt eher das Gegenteil. Also Faktenchecker sind jetzt bei Meta wieder abgesetzt worden. Man kann eigentlich alles verbreiten, was man möchte. Es hat eben, wie gesagt, auch Mobbing und so nicht wirklich grosse Konsequenzen. Es gibt sehr viel Negatives. Gibt es dann aber auch etwas durchaus Positives bei Social Media, beim Gamen, abgesehen von mal ein bisschen Glück?
Das gibt's. Zum Glück gibt es das. Also in meinem Bereich, jetzt als Berufsbildungsverantwortliche, merke ich sehr, dass unsere Lernenden die Beiträge, die ihr möchtet, für PBL auf Instagram, die liken das, die teilen das. Und das sehen dann ihre Kontakte. Und das ist eine mega Werbung, die sie machen. Das zeigt auch, dass sie Berufsstolz haben. Oder? Sie sich identifizieren mit der PBL und zeigen das ihren Kontakt. Und das ist etwas sehr Positives, was ich dann merke, indem ich Bewerbungen bekomme, die eine Ausbildung machen wollen, weil sie etwas Gutes gehört haben oder gesehen haben, weil die Gleichaltrigen, Peers, also die Gleichaltrigen, das teilen. Ein super Beispiel ist jetzt am Wochenende, sind Wahlen in Deutschland. Und ich bin auch auf Instagram und habe gesehen, dass ganz viele deutsche Influencer, die 2 Millionen Follower haben, haben alle Werbung gemacht, gehen wählen. Und sie haben einen relativ hohen Wähleranteil gehabt, von 84%, glaube ich. Das sind gute Sachen. Oder eben Öffentlichkeitsarbeit, Tabuthemen besprechen, das verbreitet sich wie verrückt. Und das ist etwas Gutes, da kann man viel auch erreichen mit dem Positives.
Also ich glaube generell, dass die neuen Medien mehr Vorteile haben als Nachteile, weil die Jugendlichen sind so informiert wie noch nie davor. Informationen sind so einfach verfügbar, wie sie es noch nie waren. Schwierig ist halt so ein bisschen die Trennung zwischen was ist Fake, was ist echte Information. Die meisten setzen die Medien ein, um zu kommunizieren, um einfacher, schneller zu kommunizieren, um sich zu entspannen, um Spaß zu haben. Also da gibt es ganz, ganz viel Positives. Und in der Medizin entwickeln wir neue Therapieformen mit digitalen Medien, mit neuen Medien, die tatsächlich effektiv zu sein scheinen. Also das ist was gerade im Kommen ist und was die nächsten 20 Jahre noch viel, viel mehr werden wird.
Wie kann man sich das vorstellen im Therapiealltag? Wie werden die genutzt? Also ist ein konkretes Beispiel schon dazu?
Also einerseits durch die Corona-Pandemie ist das Thema Telemedizin natürlich ganz, ganz stark geworden. Das ist ein Beispiel. Wir dachten am Anfang, das ist keine gute Idee, jemanden übers Internet zu behandeln, und haben aber gesehen, es funktioniert. Wenn man nicht auf den persönlichen Kontakt komplett verzichtet, sondern wenn man eine Art Mischung anbietet. Was wir jetzt hier an der PBL machen, ist, wir führen eine Therapie-App zur Therapieunterstützung ein. Das heißt, die App ersetzt nicht den Kontakt, sondern die intensiviert den Kontakt, indem sie ein Therapieangebot oder Fragen stellt oder Möglichkeiten aufzeigt, wie man aus einem Loch rauskommt, obwohl der Therapeut gar nicht vor Ort ist, sondern über die App. Und das sind starke Dinge, und das geht. Also da gibt es ganz, ganz viele Entwicklungen, Virtual Reality Therapien, wo man in einem virtuellen Raum beispielsweise Expositionstherapien macht, um Ängste abzubauen, was viel, viel schwieriger ist, wenn man diesen virtuellen Raum nicht hat. Oder auch, von dem halte ich tatsächlich einiges, Therapie-Chatbots, nämlich für Menschen, die über unsere Sprache nicht erreichbar sind, die nicht Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch sprechen, sondern die vielleicht aus irgendwelchen Ländern kommen, wo wir sie nicht gut verstehen. Und das ist allemal besser, mit einem Therapiebot über ein psychisches Problem, was ist das überhaupt, zu sprechen, als gar kein Angebot zu haben. Und da gibt es noch ganz, ganz viel, was kommen wird, was wir vielleicht noch gar nicht wissen, was echt spannende Möglichkeiten eröffnet in der Diagnostik und in der Therapie.
Es gibt auch gute Apps, also es geht Wie geht es dir.ch ist so eine Internetseite, wo auch Jugendliche sehr ansprechen, wenn sie Probleme haben mit Konflikt mit den Eltern oder Schlafstörungen oder was auch immer, ganz breit. Und das ist eine App. Und da kann man mit WhatsApp Kontakt aufnehmen mit jemandem, der einen beratet. Und das ist ein riesen Angebot. Für viele getrauen sich nicht anzuleiten. Das ist eine riesen Hemmschwelle. Und da eröffnen sich viele positive Sachen, wenn man da schnell im Chat kann schnell schreiben und dann so einen Kontakt hergestellt bekommt. Gerade heute, wo alle Psychiater und Kliniken und so Wartefristen haben und keine Zeit haben, weil sie so ausgebucht sind.
Schön, dass du das sagst. Wir hatten tatsächlich in Bern an meiner letzten Arbeitsstelle, haben wir gesehen, die Jugendlichen, die kontaktieren uns nicht mehr übers Telefon. Die rufen nicht um Hilfe per Telefon. Dann haben wir eine Chat-Möglichkeit eingeführt, also dass sie quasi mit einem eigentlich Threema-Äquivalent, also ist so ähnlich wie WhatsApp, falls die Leute das schon mal gehört haben, mit uns Kontakt aufnehmen. Und das ist durch die Decke geschossen. Also es ist wirklich ganz, ganz viele haben dann um Hilfe gesucht, die wir so nie erreicht hätten, wahrscheinlich viel später erreicht hätten, dann über Notfallzuweisungen in einem Zwangskontext im schlimmsten Fall. Und das ist spannend.
Jetzt so zum Abschluss, was wünscht ihr euch von der Gesellschaft oder von den sozialen Medien vielleicht nochmal? Wie kann da ein gesunder Umgang damit gefördert werden?
Also ich wünsche mir mehr Öffentlichkeitsarbeit, gerade für Eltern, für Betroffene, was auch gerade so Trends sind, was so aktuell ist. Ich wünsche mir, dass man in der Beziehung bleibt mit den Kindern, dass man Kommunikation und das Interesse sucht, dass ein wahres Interesse zeigt zu diesen Medien und es nicht abspricht, weil das eher einen negativen Effekt hat. Und ich wünsche mir eine gesetzlich verordnete Straftat für Cybermobbing und Cybergrooming.
Ich wünsche mir mehr Bewusstheit im Gebrauch zu dem, was gut ist an dem Thema und zu den Risiken von dem Thema. Und ich wünsche mir tatsächlich auch mehr Schutz für diejenigen, die sich nicht selber schützen können. Das sind vor allem die Kinder und teilweise eben auch die Jugendlichen, wo man vielleicht nicht mehr daran denkt, dass sie Schutz brauchen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpassen dürft. Wir freuen uns auch über eure Bewertung und Feedback. Für mehr Informationen rund um unsere Themen und Angebote, schaut auf der Webseite vorbei oder folgt uns auch auf unseren Social Media Kanal. Dort werden wir auch Bilder hochladen und weitere Hintergrundinfos mit euch teilen. Die Links findet ihr in der Folgebeschreibung. Danke und bis zum nächsten Mal.